Genau, so ist es. Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist der gesetzliche Rahmen, wie Frau Buchheit gerade gesagt hat, wobei die Lärmkartierung natürlich kein Selbstzweck ist, sondern sie wird im Grunde genommen durchgeführt, um darauf aufbauend die Lärmaktionsplanung dann durchzuführen. Beides eben festgelegt im Jahr 2002 durch die EU. Es ist so, dass diese Lärmkartierungen und Lärmaktionspläne alle 5 Jahre fortzuschreiben sind. Wir haben eine Runde ausgelassen, weil es zu dem Zeitpunkt schwierig war, überhaupt die Verkehrsmengen vernünftig zu erfassen, weil nämlich die halbe Innenstadt Baustelle war zur Zeit der Errichtung der Stadtbahn Rottekring mit Unterbrechung des Verkehrs an der Kronenbrücke und so weiter. Deshalb haben wir eine Runde ausgelassen. Davor gab es vor 10 Jahren einen Lärmaktionsplan, dem auch ein breites Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren in der Öffentlichkeit vorausging. Und das steht uns jetzt im Grunde genommen wieder bevor. Gesetzlich geregelt ist, dass wir für die Lärmkartierung alle Straßen mit mehr als 4.000 Kraftfahrzeugen pro Tag kartieren, dass wir sämtliche Schienenverkehrsstrecken kartieren, mit Ausnahme der Haupteisenbahnstrecken. Das sind in Freiburg die Rheintalbahn und die parallel verlaufende Güterbahn. Alle anderen Strecken, das sind einmal die sämtliche Stadtbahnstrecken im Stadtgebiet und die Breisacher Bahn und Höllentalbahn, werden eben mit dem Fokus Schienenverkehr kartiert. Und es gibt gewerbliche Anlagen, die nach einer bestimmten Richtlinie zu kartieren sind. Das sind in Freiburg 15 Stück, die normalerweise, aber zumindest war es in der letzten Lärmaktionsplanung so, keinen weiteren Handlungsbedarf auslösen, aber das bleibt natürlich abzuwarten. Wenn die Lärmkartierung vorliegt oder sie wird bald vorliegen, sie ist eigentlich fast fertig, dann ist es wichtig, dass die Kommune selber die sogenannten Auslösewerte festlegt, ab denen Lärmminderungsmaßnahmen im Stadtgebiet geprüft werden im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Und da gibt es von uns den Vorschlag, diese Auslösewerte auf 65 Dezibel tagsüber, beziehungsweise das ist ein 24-Stunden-Lärmindex, der dort ermittelt wird, und 55 Dezibel in den Nachtstunden, also 22 bis 6 Uhr, festzulegen. Das halten wir deshalb für vernünftige Werte, weil sie nah an dem liegen, wo man dann auch Maßnahmen ergreifen kann und dafür auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen hat. Sage ich später noch mal was dazu. Wenn man die Auslösewerte festgelegt hat, wird ein Büro, was wir derzeit mit einer Ausschreibung suchen, die sogenannten Lärmachsen identifizieren, also wird feststellen, wo liegen diese Überschreitungen der Auslösewerte vor und damit auch ein Handlungsbedarf im Hinblick auf die Lärmminderung. Das Büro wird dann in Absprache mit uns Vorschläge erarbeiten, was zur Lärmminderung getan werden kann. Und wir werden parallel dazu, weil wir das sowieso natürlich machen und auch weil es rechtlich vorgeschrieben ist, die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Das haben wir vor 10 Jahren vor allem online gemacht mit einer Karte, wo man so Blobbels setzen konnte und dann eintragen konnte, weshalb man der Meinung ist, dass dort was passieren soll. Und so ähnlich werden wir das auch wieder machen, allerdings orientiert an den Lärmachsen, die festgestellt worden sind, weil wir nur dort auch tatsächlich dann den Handlungsspielraum haben, dass das in Maßnahmen am Ende mündet. Es wird dann nochmal eine formelle Beteiligung geben, so ähnlich wie bei einem Bebauungsplanverfahren, also wie eine Anhörung der Träger öffentlicher Belange und auch nochmal die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger nochmal schriftlich zu den Vorschlägen im Lärmaktionsplan Stellung zu nehmen. Und dann werden wir diese Anregungen abwägen, werden Ihnen als Gemeinderäten und Rätinnen Entscheidungsvorschläge machen, wie mit den Anregungen umgegangen wird. Und dann steht am Ende dort die Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan. Die Schwierigkeit in dem ganzen Instrumentarium ist, dass der Lärmaktionsplan selber wenig bindende Wirkung hat. Er ist formell für die ausführenden Behörden bindend, wenn die Maßnahmen ermessensfehlerfrei festgesetzt wurden und wenn sie nach nationalem Recht zulässig sind und vor allem auch, wenn die entsprechenden Haushaltsmittel verfügbar sind. Also wir werden die Straßenbauverwaltung des Landes nicht zwingen können, an den Straßenabschnitten, für die das Land Baulastträger ist, einen lärmarmen Asphalt einzubauen, wenn der Asphalt sonst in Ordnung ist. Aber wenn dort eine Sanierungsmaßnahme stattfindet und wir haben Überschreitungen der Auslösewerte und wir haben im Lärmaktionsplan mit ordentlichem Ermessen festgesetzt, dass dort bei nächster Gelegenheit ein lärmmindernder Asphalt kommen soll, dann wäre das Land auch verpflichtet, das umzusetzen, wenn das denn nach dem nationalen Recht und so weiter zulässig ist und wenn dafür die Mittel vorhanden sind. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch, weil man dann am Ende schon auch schauen muss, wo hat man die Betroffenheiten, dass tatsächlich diese Voraussetzungen, diese Bedingungen alle erfüllt sind. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, die Methodik in der Lärmkartierung hat sich deutlich geändert gegenüber der Methodik bei der letzten Kartierung, die wir vor 10 Jahren gemacht haben. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt an den EU-Vorgaben, weil es zunächst nur eine vorläufige Berechnungsrichtlinie gab und jetzt gibt es eine dauerhafte und die ist nochmal erweitert worden, in vielen Dingen komplexer geworden, aber vor allem hat sie zur Folge, dass sowohl bei der Abbildung der Schallpegel die Vergleichbarkeit mit der alten Lärmkartierung nicht gegeben ist, als auch bei der Ermittlung der Zahl der Menschen, die von bestimmten Lärmbelastungen betroffen sind. Das heißt, wir können nicht sagen, vor 10 Jahren waren es 30.000, die in einem bestimmten Lärmpegel gewohnt haben und jetzt sind es noch 25.000 oder es sind 50.000. Also die Zahlen werden nicht vergleichbar sein. Wir werden anhand der Zahlen nicht feststellen können, ob unsere bisherigen Maßnahmen etwas gebracht haben oder nicht. Von den Verfahren her ist es so, dass die betroffenen Zahlen künftig höher sein werden als die beim letzten Mal. Jetzt würde ich zum Abschluss noch zeigen, welche Lärmquellen denn im Stadtgebiet kartiert werden. Jetzt weiß ich nicht, wir haben einen Pointer, haben wir glaube ich nicht hier. Dann erläutere ich so, in blau dargestellt ist das relevante Straßennetz. Das sind die Straßen, die über 4000 Kfz pro Tag haben und wir sind da sehr strikt vorgegangen, dass wir dann auch gesagt haben, wenn diese 4000 an irgendeiner Stelle abbrechen, dann hören wir an der Stelle auch auf zu kartieren, weil wir sonst die Diskussion bekommen, weshalb habt ihr hier noch einen Abschnitt mit reingenommen mit 3800 und an einer anderen Stelle mit 3900 habt ihr nicht mit reingenommen. Also wir haben einfach gesagt, die 4000, das sind jetzt hier die Belastungswerte, liegen dort zugrunde, wie wir sie in unserem städtischen Verkehrsmodell drin haben. In dem Violett, Bordeaux-Rot dargestellt, das sind die Schienenwege, also einmal die Straßenbahnstrecken und eben die Breisacher Bahn und die Höllentalbahn. Und dann sind da noch so kleine rote Rauten, das sind die sogenannten IED-Anlagen, also die gewerblichen Anlagen, die nach einer Industrieemissionsrichtlinie zu kartieren sind. Das heißt nicht unbedingt, dass die besonders laut sind, sondern die sind einfach von dem, wie sie genehmigt wurden und so weiter, so definiert, dass sie hier kartiert werden müssen. Da haben wir ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir über die exakten Lärmwerte dieser Anlagen gar nicht verfügen und die auch nicht bekommen, sondern im Prinzip rückwärts rechnen müssen, wie laut dürfen die eigentlich sein, damit sie die nächstgelegene Wohnbebauung nicht über Gebühr belasten. Und das setzen wir sozusagen als maximale Emission an. Ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und führt auch am Ende dazu, dass es keine Überschreitungen in der Regel von Wohngebieten dort gibt. Aber das liegt eben daran, dass wir die tatsächlichen Werte nicht mehr bekommen. Vor 10 Jahren haben wir sie noch bekommen. Wird manches einfach immer schwieriger. Damit möchte ich die Einführung in das Thema beenden und bin gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Schmidt-Nagel. Ist ja durchaus ein komplexes Thema und da wir das ja vor 10 Jahren das letzte Mal hatten, auch jetzt gar nicht so eingeübt, wie wenn es stattgefunden hätte vor 5 Jahren. Ich hatte auch jetzt schon eine Reihe von Fragen. Zuerst Herr Schätzle.
Ja, wenn man vor 10 Jahren schon dabei war und das als neues Medium dann eben mitklabüsert hat und in einer Situation war, dass man im Osten eher die ruhigen Straßen, je weiter nach Westen, je schneller und lauter wird's. auch mitgebürstet hat, dann war das schon Lust, da mitzutun, und dann Frust, wenn man wusste, das wurde abgebügelt, das war nicht, und da haben wir kein Geld. Und also, und jetzt haben wir neue Parameter, die von der Schalbo, BIMSCH, Europa und so weiter uns da rein plätschern. Also es ist dann schon spannend, wenn man die Drucksache liest, 4 Meter Höhe, das war dann aber schon so, und das von der Mitte der Straße in beide Richtungen mathematisch, und das kennen wir ja alles. Um was sich dreht, sind die neuen Berechnungsmodelle, die dann Betroffenheiten, ich schätze mal, noch deutlicher abbilden werden. Und die Bürgerbeteiligung, die ja auch wieder vorgesehen ist, die wird einen guten Blick haben auf diese Karten, die da ja dann, wenn wir so weit sind, dass wir rausgehen, mit verschiedenen Farbintensitäten abgezeichnet sind. Soll also heißen, ich hoffe, dass man nachher nicht wieder so abbügelt und dass man ein bisschen was voranbringt.
Gut, ich glaube, der Hoffnung schließen wir uns an. Herr Fieck.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt-Nagel, auch von mir. Bei mir haben sich so drei Frageblöcke ergeben. Zum einen nochmal diese Auslösewerte, die wir jetzt beschließen sollen, diese 55 bzw. 65 dB. Ob Sie die nochmal ein bisschen füllen können mit Leben? Also geht es da um Durchschnittswerte, welche Entfernung? Vielleicht kann man da irgendwas technisch dazu sagen. Muss da eine gewisse Anzahl an Spitzen überschritten worden sein, sodass man weiß, was genau dieser Wert sozusagen, wann dieser Auslösewert überschritten ist. Punkt 2, interessiert mich die jetzt angesetzten Mittel. Sie haben jetzt gesagt, für 23, 24 jeweils 150.000 Euro. Ist es dann quasi das externe Büro mit der Lärmaktionsplanung oder sind da weitere Mittel schon drin? Und wie geht es dann weiter? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht 23, 24 an ein Ende geführt, sondern kommen weitere Schritte, nur dass man so in etwa weiß, wie man den Kostenblock einschätzen kann und soll oder was da noch oben drauf kommt. Und Block 3, ich habe es zwar so verstanden, dass man die Werte nicht mal 1:1 sagen kann wie früher, aber wir haben jetzt schon in den letzten Jahren einiges an Maßnahmen begriffen. Ich denke mal an die ganzen 30er Straßen von 22 bis 6 Uhr, was ja durchaus einen großen Effekt hatte. Können Sie das irgendwie abschätzen, dass man davon ausgeht, naja, es ist jetzt dann schon so, dass die Lärmachsen nicht zu groß werden, zu viel werden, oder sagen Sie, nee, das kann wirklich erst das Büro erarbeiten und wir sind da fischen da im Trüben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Moment, Frau Fieken.
Ja, auch von mir vielen Dank, Herr Schmidt-Nagel. Ich habe noch zwei weitere Fragen. Also ich finde es auch ein merkwürdiges Instrumentarium, wo die Gesundheitsschädlichkeit festgestellt wird und danach aber kein Zwang zum Handeln erfolgt, sondern der auch noch abhängig davon ist, wie viel Geld vorhanden ist. Also ist irgendwie kommt ein bisschen merkwürdig rüber. Ich wollte von Ihnen gerne wissen, ob Sie Beispiele haben für andere Maßnahmen, in Ausnahme eben vom Flüsterbeton, ob man noch andere Dinge tun kann. Ganz radikal könnte man ja sagen, dass bestimmten Achsen dann einfach nur Elektroautos fahren dürften. Das Zweite ist, ich würde mich auch dem anschließen, der Frage nach diesen Eingriffswerten, die erscheinen ja willkürlich. Also ich fände es schon gut, wenn man sie begründen würde. Und die Frage ist ja, laut Vorlage setzen Sie die unterhalb der gesundheitsgefährdenden Werte an, also was gesetzlich als gesundheitsgefährdend gilt. Gibt es denn eine andere Eingriffsdringlichkeit, wenn nicht nur dieser Grenzwert gerissen wird, sondern wenn auch der Grenzwert tangiert wird, von wo ab halt so nach laut der Bundesgesetzgebung Gesundheitsgefährdung eintritt?
Gut, dann übergebe ich an Herrn Dengler noch.
Ja, vielen Dank. Ich setze jetzt ein bisschen an, weil wir beim Mobilitätsausschuss schon über das Thema geredet hatten. Mein Vorschlag war ja da, die Grenzwerte noch mal abzusenken auf andere Auslösewerte. Nämlich, ich hatte damals mich an den Empfehlungen des Umweltbundesamtes am letzten Mittwoch orientiert. Die liegen bei 60 und 50, wenn ich mich nicht täusche. dB. Jetzt habe ich, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, haben auch vorhin noch mal einen kurzen Austausch gehabt, Herr Schmidt-Nagel und ich, und letztes Mal auch ausführlich im Mobilitätsausschuss. Und Sie haben mich auf die auf den Kooperationserlass des Landes Baden-Württemberg, mit dem die Umsetzung beschrieben ist, von Maßnahmen auf Basis von Lärmmarktschutzplänen hingewiesen. Dort ist deutlich ausgeführt, dass es halt viele Urteile gibt, die den Bereich 65-55, wie er jetzt da formal ist, sozusagen als rechtssicher ansehen. Das ist das, was, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schmidt-Nagel, da auch der Grund war, warum Sie dem Gemeinderat diese beim letzten Mal schon verwendeten Auslösewerte vorschlagen. Nur zur Verdeutlichung, wenn man 2 dB drüber läge bei der Messung, dann besteht schon eine Pflicht, beispielsweise eine Geschwindigkeitsregulierung einzuführen. Bei 65, 55 ist die Situation nach der Webseite des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg so, dass dann in der Regel eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt werden kann oder soll. Ich meine, es gibt immer noch andere Maßnahmen, aber wenn es jetzt die Maßnahme wäre und die rechtssicher sein sollte, dann gilt die Regel. Und wenn es jetzt beispielsweise bei 49, 59, also das ist in der Nähe von den, also Sie haben die Werte letztes Mal, Frau Schremp, reingebracht. Das schreibt jetzt das Umweltministerium, glaube ich, Baden-Württemberg. In dem, ja, und das ist da wiederholt praktisch die Werte. Also ich hatte vom Umweltbundesamt, Entschuldigung, so viele Zahlen, die 60, 55, ein bisschen runter als 59, 49. Nicht 60, 50 und 49, 59 sind die beiden, ist das Wertepaar, also jeweils 24 Stunden bzw. Nacht. Der niedrige Wert gilt für die Nacht als Durchschnittswert. Das sind die Werte, bei denen die Gemeinde erwägen kann, zum Beispiel Geschwindigkeitsreduzierung zu machen. Und ich glaube, also ich, meine Empfehlung an den Gemeinderat wäre, so eine Formulierung reinzunehmen, dass wir tatsächlich auch diesen Bereich identifizieren, indem wir dann erwägen, ob wir zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen oder andere lärmreduzierende Maßnahmen zu machen. Weil wir sind da immer noch im gesundheitsgefährdenden Bereich. Es ist nicht so, dass wir da safe sind, sondern wir sind da nur nicht in dem Bereich, wo schon alle sagen, das ist schon gesundheitsgefährdend. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dieses zweite Wertepaar damit aufzuführen, um dann die Erwägungen auch anstellen zu können im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Dankeschön.
Vielen Dank. Das knüpft ja dann an eine Diskussion an, die schon im MOBI geführt wurde, und ich übergebe an Sie.
Ja, ich beginne mal mit dem Herrn Schätzle und dem Abbügeln. Das haben wir damals auch so empfunden, dass wir dort einfach eine Menge Anregungen bekommen haben, zu denen wir eigentlich nur sagen konnten, ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir haben kein Rechtsinstrument, um dem in irgendeiner Form entgegenzutreten und dort eine entsprechende Maßnahme umzusetzen. Und das ist im Grunde genommen frustrierend, würde ich auch sagen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir sagen, nicht mit den Werten runtergehen, weil wir sonst eine Erwartungshaltung wecken, wenn wir aufgrund der festgesetzten Auslösewerte am Ende sagen müssen, fast überall in der Stadt ist es laut. Dann fühlt sich jeder angesprochen und aufgefordert zu sagen, ja, bei mir auch und ganz besonders. Und in 90% der Fälle ist es dann eben doch in dem Bereich, wo wir keine rechtliche Handhabe haben für Lärmminderungsmaßnahmen. Gegenüber der Situation vor 10 Jahren hat sich der Gestaltungsspielraum aufgrund der Rechtsprechung deutlich erweitert. Und wir werden an vielen Stellen, wo wir vor 10 Jahren gesagt haben, wir können leider nichts machen, werden wir jetzt nicht automatisch sagen, wir können wieder nichts machen, sondern wir werden uns das sehr genau anschauen, ob die Voraussetzungen vorliegen, um Maßnahmen zu ergreifen. Und das kann durchaus im einen oder anderen Fall zu einer anderen Bewertung führen als vor 10 Jahren. Dass sich am Ende manche auch trotzdem abgebügelt fühlen, ich will es nicht ausschließen. Wir werden uns viel Mühe geben, zu vermitteln, weshalb wir die Entscheidung, die wir am Ende dem Gemeinderat vorschlagen, weshalb wir die so vorschlagen. Aber das wird nicht immer ankommen bei den Leuten. Zur Einordnung der Auslösewerte. Es ist grundsätzlich so, dass im Verkehrslärm mit sogenannten Mittelungspegeln gearbeitet wird. Es wird nicht nach dem einzelnen Lärmereignis geschaut, ob das jetzt besonders laut ist, obwohl das manchmal besonders störend sein kann, vor allem in der Nacht, wenn es ruhig ist und es düst ein Güterzug vorbei oder es tritt jemand richtig auf die Tube, dann ist das besonders störend, ist bisher aber in den Berechnungsverfahren so nicht implementiert, wird vielleicht irgendwann kommen, die Lärmforschung befasst sich damit, aber im Moment sind es durchgängig Mittelungspegel. Nach einem bestimmten Rechenverfahren, ich kann Ihnen das auch nicht vorrechnen. Das machen am Ende die Computer und man muss es glauben, aber die sind natürlich geeicht, die Programme, und das hat, glaube ich, schon seine Richtigkeit. Was die vielen Orientierungs- und Grenzwerte angeht, das ist in der Tat sehr, sehr komplex und auch schwer zu begreifen. Es gibt vergleichsweise strenge Werte für neue bauliche Situationen, die ich schaffe. Also wenn ich eine Umgehungsstraße baue, dann muss ich bestimmte Werte, und das sind 59 Dezibel am Tag und 49, ich muss selber nachschauen, Vorsicht, dass ich jetzt nichts Falsches sage, das ist die falsche Tabelle, wo sind wir, die, ja, wir sind bei 49 am Tag, 59 am Tag und 49 in der Nacht, muss ich einhalten für die nächstgelegene Wohnbebauung. Und umgekehrt, wenn ich mit einem Wohngebiet an eine Lärmquelle heranrücke, muss ich seitens des Wohngebietes den Schutz so herstellen, dass gesunde Lebensverhältnisse dort herrschen. In dem Bereich, wenn ich bestehende Lärmbelastungen habe, sind es ganz andere Werte. Dann bin ich sehr viel näher an dem, was jetzt hier die Lärmkartierung macht, denn die zielt ja auch auf bestehende Situationen und auf ein gezieltes Verbessern an den bestehenden Situationen. Dann bin ich bei dem Begriff Lärmsanierung, und da habe ich bestimmte Werte, die sind Voraussetzungen zum Beispiel dafür, dass eine Eisenbahnstrecke in das Lärmsanierungsprogramm des Bundes beim Schienenverkehr reinkommt, oder auch, dass die Straßenbauverwaltung sagen darf, jawohl, hier setze ich jetzt Geld ein, um eine Lärmsanierungsmaßnahme durchzuführen, um also bestehende Belastungen zu verringern. Und an den Werten sind wir mit diesem Auslösewert Vorschlag von 65, 55 sehr nah dran, weil unser Ansatz ist, wir wollen, wenn wir hier Maßnahmen untersuchen, hinterher auch die Handhabe haben, sie umsetzen zu können. Mit den Haushaltsmitteln ist tatsächlich so, das sind jetzt nur die Mittel für die Erarbeitung des Lärmaktionsplans, einschließlich der Einbeziehung der Öffentlichkeit, also die Bürgerbeteiligung. Die Maßnahmen kommen dann erst im nächsten Doppelhaushalt, werden die erst wirksam werden, und das werden wir natürlich entsprechend anmelden müssen und deutlich machen müssen. Und zum Thema Vergleich der betroffenen Zahlen, wir versuchen mit dem Büro, was jetzt die Lärmkartierung macht, eine Vergleichsrechnung herzustellen, sozusagen eine Betrachtung auf der Grundlage der alten Rechenverfahren, wie viele Betroffene hatten wir dort, wie viele haben wir jetzt. Ob es am Ende zu seriösen Zahlen führt, wissen wir noch nicht genau. Diese Lärmberechnungsprogramme sind sehr komplex, bestimmte Dinge kann ich quasi auf Knopfdruck machen, und wenn ich so eine Vergleichsrechnung vornehme, die eigentlich nicht vorgesehen ist, dann wird es möglicherweise sehr aufwendig. Da warten wir noch auf die letzte Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn wir sie bekommen, ist es natürlich kein Geheimnis, sondern werden wir dann mit der Lärmaktionsplanung, mit dem Einstieg in die Öffentlichkeitsarbeit auch deutlich machen. Frau Fieten, zu der Frage, gibt es andere Maßnahmen als lärmmindernde Fahrbahnoberflächen? Da muss man zum einen sagen, dass diese lärmmindernden Fahrbahnoberflächen erst bei höheren Geschwindigkeiten überhaupt wirksam werden. In den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen überwiegen die Motorengeräusche. Von daher muss man das relativieren im Stadtgebiet mit den sogenannten Flüsterasphalten. In ganz vielen Straßen sind die gar nicht wirksam einzusetzen. Und sie bringen auch technische Restriktionen mit sich, die nicht ganz einfach sind im Stadtgebiet. Für Verkehrseinschränkungen, auch so etwas Weitreichendes wie ich darf nur noch Elektrofahrzeuge zulassen, gibt es einfach einen klaren Rechtsrahmen aus der Straßenverkehrsordnung, dem Straßenverkehrsrecht. Da würde ich sagen, sowas in der Richtung ist im Moment nicht drin. Schon wenn ich ein Lkw-Verbot für eine bestimmte Strecke festlegen wollte und wenn es kleinräumig ist, wo ich sagen kann, ich habe eigentlich eine bessere Alternative und will, dass in einem bestimmten Straßenabschnitt nicht gefahren wird, muss ich eine sehr sorgfältige Abwägung durchführen, muss sehr überzeugend begründen, weshalb das zumutbar ist, weshalb das auch nicht andere Nachteile hat. Und das ist ein da sind die Hürden im deutschen Verkehrsrecht liegen da sehr hoch. Wo sie etwas größer geworden sind, die Spielräume, ist beim Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen, weil sich da die Rechtsprechung geändert hat. Früher galt für uns relativ fix eine Überschreitung der Werte von 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht. Da gibt es eine uralte Richtlinie von 1990, die bis heute Gültigkeit hat, aber eigentlich überhaupt nicht mehr der heutigen Rechtsprechung entspricht. Über die Rechtsprechung hat sich dann auch sozusagen das Instrumentarium für uns angepasst. Das ist eben in dem Kooperationserlass, den der Herr Dengler gerade erwähnt hat, für uns als Kommunen nochmal zusammengefasst, bei welchen Lärmbelastungen wir sozusagen Vor- und Nachteile abwägen müssen. Es ist nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, ab 65, 55 kann ich immer Geschwindigkeitsbeschränkungen machen, sondern ich muss immer auch die möglichen Nachteile mit betrachten, muss gucken, führt das zu Verlagerungen auf andere Strecken, wo dann die Menschen stärker belastet sind, wie ist es von der Verkehrsfunktion her, welche Funktion hat die Straße, wenn sie den Verkehr bündeln soll, dann muss ich da auch ein gewisses Geschwindigkeitsniveau haben, damit die Leute dort fahren und nicht in der Parallelstraße. Also das ist eine komplexe Sache. Die Rechtsprechung sagt, ab 65 tags und 55 nachts sind wir im gesundheitskritischen Bereich. Ab 70 tags, 60 nachts bin ich im Bereich der Gesundheitsgefährdung, wo ich als Behörde dann quasi schon verpflichtet bin, Maßnahmen zu ergreifen. Das klingt jetzt nur nach 5 Dezibel Unterschied. Man muss sich klar machen, 3 Dezibel Unterschied entspricht einer Halbierung der Verkehrsmenge. Also 5 Dezibel sind schon richtig viel, sowohl in der Wahrnehmung, was die Leute draußen dann merken, als auch eben in dem, wie sich das dann auch beim Verkehr auswirkt. Also da reden wir nicht über Peanuts. Das, was da wirklich jetzt an erweitertem Handlungsspielraum geschaffen worden ist in den letzten Jahren durch die Rechtsprechung, ist schon deutlich anders als vor 10 Jahren. So, und nochmal zu dem Vorschlag, ob wir mit den Auslösewerten weiter runtergehen. Ich hatte schon gesagt, wir wecken eine Erwartungshaltung, die wir vom Rechtsinstrumentarium her nicht erfüllen können. Und wir sehen noch einen zweiten Punkt, dass wir nämlich dann eigentlich feststellen, es ist überall mehr oder weniger laut, also nicht ganz überall, aber schon an vielen Straßen. Und es wird eigentlich schwieriger, Prioritäten dort zu setzen, wo der Handlungsbedarf besonders groß ist. Es wird im Verfahren der Lärmaktionsplanung, und auch, das hatten wir auch angesprochen, Frau Fieten, nicht nur geschaut, wie laut ist es irgendwo, sondern wie viele Menschen sind eigentlich dort betroffen und auch wie viele Menschen sind von ganz besonders starken Belastungen betroffen. Da kann man so sogenannte Hotspot-Karten bilden, gibt es verschiedene Verfahren, wie man damit umgeht, aber im Prinzip ist das inzwischen so, dass man das macht. Wir haben es auch beim letzten Mal gemacht und würden es auch jetzt wieder so machen, damit wir doch sehr deutlich auch den Fokus auf die prioritären Bereiche lenken können. Und in dem Sinne bleibt es bei der Empfehlung der Verwaltung mit den Auslösewerten, die wir in der Drucksache vorgeschlagen haben.
Gut, vielen Dank, Herr Schmidt-Nagel. Dann glaube ich, sind wir an der Stelle mit der Vorberatung durch. Das geht ja dann noch weiter in die anderen Ausschüsse und dort können wir es dann weiter beraten. Vielen Dank für Ihren Vortrag und die Fragen, dass Sie das uns hier so kenntnisreich beantwortet haben. Danke.